Also ich mag gerne, überhaupt auch bei meinem privaten Musikgeschmack, Musik, die so ein bisschen episch ist.
Der Kirchenmusiker der Zukunft ist einer, der nicht nur an der Orgel sitzt, sondern auch in einem modernen Musikproduktionsprogramm Playbacks schmiedet, der Loops und Drum-Sounds kreiert und neue Songs eben nach anderen Kriterien komponiert, wie allein in der klassischen Musik.
Meine erste Liebe gilt meistens der Melodie. Und wenn dann noch der Text dazu kommt und mich packt, dann ist es göttlich.
Wer nur den lieben Gott lässt walten. Eins der bekanntesten Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch. Das begann seine Geschichte als ein kleines Liederheft in der Reformation. Heute sind darin rund 750 Lieder enthalten und in diesem Jahr wird es 500 Jahre alt. Ein Jubiläum, das die Deutsche Post sogar mit einer Sondermarke ehrt. Denn viele Lieder aus dem Gesangbuch wurden weit über den christlichen Gebrauch hinaus bekannt und sind Teil des deutschen Kulturguts geworden. Wir fragen, was ein Kirchenmusiker ausmacht, und mit dem Produzenten von DJ Ötzi werde ich darüber sprechen, wie es gelingen kann, die alten Texte und Melodien für die Gegenwart aufzubereiten. Denn welche Texte oder Melodien bei der Feier einer Konfirmation, einer Hochzeit oder einer Beerdigung angemessen sind, da gehen die Vorstellungen weit auseinander. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen zu Leben im RBB 24 Inforadio. Ich habe den Plan, nach dem Beispiel der Propheten und der alten Väter deutsche Psalmen für das Volk zu schaffen. Das heißt geistliche Lieder, damit das Wort Gottes auch durch den Gesang unter den Leuten bleibt. Diese Zeilen hat der Reformator Martin Luther geschrieben. Auf seine Idee hin begann ein Nürnberger Drucker damit, geeignete Lieder zu sammeln. Und im Jahr 1524 brachte er mit dem sogenannten Acht-Liederbuch die erste Fassung des evangelischen Gesangbuches heraus. Seit der Reformation sind nach Schätzungen der Kirchenhistorikerin Brinja Bauer rund 100.000 geistliche Lieder auf Deutsch entstanden. Doch mit dem Mitgliederschwund der Kirchen drohen auch diese Lieder nach und nach in Vergessenheit zu geraten. Kirchenmusiker beider Konfessionen stehen vor der Aufgabe, die Gemeinden auch dann zum Singen zu bewegen, wenn die Bänke halb leer sind. Dabei setzen viele auf die Arbeit mit Kirchenchören, die die Gottesdienste regelmäßig mit ihrer Musik bereichern. Bundesweit musizieren laut dem Deutschen Musikinformationszentrum rund 360.000 Menschen in evangelischen Kirchenchören. In der katholischen Kirche sind es rund 345.000 Menschen, die regelmäßig im Chor mitsingen.
Meine erste Liebe gilt meistens der Melodie, also der Musik. Und wenn dann noch der Text dazu kommt und mich packt, dann ist es göttlich.
Sagt Hanno Vierdag. Er hat im Jahr 1991 einen Kirchenchor in Berlin-Neukölln gegründet. Und zwar in der katholischen St. Christophorus-Gemeinde. Da spielt er auch die Orgel. Angefangen hat er mit 5 Leuten, heute singen rund 25 mit. Unsere Reporterin Josephine Janert hat Mitglieder seines Chors gefragt, welche Kirchenlieder ihnen besonders am Herzen liegen und warum.
Mein Name ist Thomas Mahr-Heinecke, ich bin 64. Ich gehöre hier zu dem Kirchenchor in St. Christophorus seit 12, 13 Jahren, glaube ich. Früher habe ich in anderen Chören auch gesungen. Das Lied, das mir so als erstes einfiel als mein besonderes Lied, ist das Kirchenlied Möge die Straße uns zusammenführen.
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein.
Das ist für mich so ein Lied, das so am Ende eines aufbauenden Gottesdienstes ja den richtigen Abschluss bildet. Und es ist auch natürlich so ein Lied, was man durchaus denn gerne als Ohrwurm hat. Sowohl Melodie als auch Text finde ich recht aufbauend. Also ich singe es natürlich vor allen Dingen auch gern selber. Ja, das heißt denn am Schluss auch so, mögest du 40 Jahre schon im Himmel sein, bis der Teufel merkt, du bist schon tot. Das ist so eine wunderbare, ja, humorvolle Schlusssequenz.
Sei über 40 Jahre schon im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot.
Ich bin Thomas Hennings und 54 Jahre alt. Mein Lieblingslied ist ein Weihnachtslied von Purcell und das heißt Preiset froh den König.
Also ich mag gerne, überhaupt auch bei meinem privaten Musikgeschmack, Musik, die so ein bisschen episch ist, Größe ausstrahlt. Und ich finde, dass das dieses Lied das ganz besonders macht, wenn der Chor das so richtig in Szene setzt. Eigentlich nur, weil es mich ans Herz greift und dass so ein Chor so richtig zur Geltung bringen kann. Ansonsten wüsste ich nicht so genau, warum es mir gefällt.
Also ich bin Clara Vierdack, 33 Jahre alt. Ich verbinde mit dem Lied Großer Gott, wir loben dich sehr viel. Ich bin die Tochter des Organisten hier in St. Christophorus, bin quasi auf dem Orgelboden groß geworden und kann mich erinnern an viele Situationen, wo ich mich extra vor die Orgel gestellt habe, wenn das Lied kommt und aus voller Seele schon als Kind mitgegrölt habe. Und das hat irgendwie, ja, hat so auch so was Mächtiges irgendwie für mich. Und genau. Das ist mein Lied.
Mein Name ist Elisabeth Kochmann. Ich bin 71 Jahre alt und gehöre ungefähr seit 20 Jahren zum St. Christophorus Chor. Mein Lieblingslied ist schon fast immer Wer nur den lieben Gott lässt walten. Wir singen das jetzt auch am Palmsonntag. Und ich finde diesen Text, der ist so schlicht und einfach auch im Alltag anzuwenden. Ich liebe diesen Text. Er geht mir sehr nah, der Text. Und er ist einfach so alltagsanwendend. Das habe ich bestimmt schon als Kind gesungen. Das ist ja ein sehr altes Lied, ist ja von Bach. Wir haben ja auch diese Lieder in der Schule gelernt. Im normalen Unterricht, nicht im Religionsunterricht, sondern im ganz normalen Singunterricht, hieß es auch damals Singen. Und da haben wir diese Lieder schon gelernt. Also da ist mir das natürlich noch nicht so nah gegangen, aber jetzt, also ich finde, das ist mein Lieblingslied.
Mein liebstes Kirchenlied, ein Beitrag war das von Josephine Janert. Über zwei Drittel der Protestantinnen und Protestanten finden das Singen von Kirchenliedern wichtig. Das hat die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland ergeben. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie Kirchenmusik als inspirierend empfinden, ihr gern zuhören und sich von ihr berührt fühlen. Jede 4. befragte Person sagte, sie könne dabei Gottes Nähe spüren. Die Kirchenmusik hat also eine hohe Relevanz für die Gläubigen. Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker tragen deshalb eine große Verantwortung für das Gemeindeleben. Unser Reporter Thomas Klatt hat 4 von ihnen getroffen.
Philipp Domke übt zu Hause für den nächsten Gottesdienst. Der 43-Jährige ist studierter Jazzposaunist und hat lange als freier Musiker gearbeitet.
Dieses Selbstständigsein ist auch jetzt nicht so für jeden, glaube ich, da ist nicht jeder so viel gemacht auch. Ne? Also man muss sich da auch gut verkaufen können, richtig rödeln so, wenn man was erreichen will auch. Und irgendwie hat mir auch was gefehlt, musikalisch auch diese, ein bisschen diese Tiefe auch.
Also hat er nochmal 2 Jahre rangehängt, um sich als C-Kirchenmusiker ausbilden zu lassen. Nun ist er mit 75% in der evangelischen Gemeinde Falkensee angestellt. 3-mal im Monat spielt er die Orgel im Gottesdienst, leitet die Chorprobe und baut den Posaunenchor auf. Oder er spielt bei Beerdigungen. Das Gehalt ist nicht üppig, aber für ihn so in Ordnung, sagt er. Denn endlich hat er ein festes Gehalt. Und?
Da in der Kirche hat man natürlich auch ein dankbares Publikum. Erstmal, die irgendwie dankbar sind, dass da jemand da ist. Es sind so viele Freiheiten auch mit verbunden, dass ich meine Tochter auch mal mit zum Dienst nehmen kann und die auch mal auf der Orgelbank sitzen kann neben mir oder zur Dienstbesprechung mal, die kann dann auch mit dabei sein und so.
Kirchenmusiker haben einen sicheren Job. Bundesweit addiert sind es rund 1.900 Vollzeitstellen, viele arbeiten jedoch in Teilzeit. Personal wird gesucht, also wird schon früh geworben.
Babysalmesang aus Dänemark kommen oder Kinderpsalmen, Kinderlieder singen. Und das ist ein Angebot für Mütter, die schwanger sind oder für Eltern, auch Großeltern, die ganz neue Kinder, Enkel haben, die sich treffen und in einem kleinen liturgischen Rahmen zusammen singen. Also die Babys müssen noch nicht selber singen, aber die Mütter und Väter und Großeltern tun das dabei. Oft sind es Leute, die wahnsinnig gerne singen wollen und die das, da kommt jetzt ein Kind oder ein Enkelkind nochmal zum Anlass nehmen, zu sagen, ich würde es so gerne, aber ich kann es nicht richtig.
Sagt Günther Brick. Er leitet die kirchenmusikalische Aus- und Weiterbildung in der Evangelischen Landeskirche und das C-Seminar an der Universität der Künste in Berlin.
Wenn es jetzt konkret um die Ausbildung geht, dann ist immer noch die Orgel sehr attraktiv, für Kinder schon. Wir haben seit 2-3 Jahren einen kleinen Orgelbausatz, den kann man sich bei uns ausleihen, wenn man eine kleine Fortbildung dazu gemacht hat. Da geht man in die Schulklasse damit. In 2 Stunden eine Mini-Orgel, eine echte mechanische Orgel mit Pfeifenregistern und allem aufbauen. Und am Ende will mindestens die Hälfte der Klasse natürlich Orgel spielen lernen.
Schon Jugendliche können die erste Phase D der Ausbildung machen.
Dann gibt es bei der D-Ausbildung keine Aufnahmeprüfung. Tatsächlich kann man auch ein klein bisschen Geld damit verdienen. Als Schüler war das für mich super attraktiv, zu sagen, ich spiele sonntags Orgel und kriege, ich weiß gar nicht, wie die Sätze jetzt sind, vielleicht 40 Euro, 50 Euro für einen Gottesdienst.
Manche studieren später Kirchenmusik auf A- oder B-Niveau. Hier ist das Gehalt besser, aber die Stellen sind rar. Deshalb machen viele ein 4-semestriges C-Studium, sagt Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel.
Wir haben schon bei D und C natürlich die Fächer theologische Information, Gottesdienstkunde, Gesangbuchkunde. Gerade im Bereich Gottesdienstkunde und Kenntnis der Gottesdienstgeschichte haben unter Umständen Kirchenmusikerinnen sogar einen höheren Informationsstand durch ihr Studium, als es Pfarrerinnen, wenn sie ins Vikariat gehen, also künftige Pfarrerinnen, haben.
Einstellungsvoraussetzung ist neben bestandener Prüfung die Mitgliedschaft in der Kirche. Denn Kirchenmusik ist Teil der christlichen Verkündigung, egal in welcher Stilrichtung. Eine Bearbeitung von Michael Schütz. Er ist A-Kirchenmusiker und Beauftragter der Landeskirche für Popularmusik. Eine Stelle, die noch vor 20 Jahren ein Pfarrer nebenberuflich betreute. Doch die Evangelische Landeskirche hat seitdem in ihre Kirchenmusik investiert, denn es gibt viel zu tun, sagt Michael Schütz.
Alle Kolleginnen und Kollegen versuchen sich auszutoben im Bereich Rock, Pop, Funk, Soul, Klezmer, Samba, Salsa, Jazz und so weiter und so weiter und so weiter. Dann weiß ich, ich kann nicht so schnell rhythmisch sein, ich kann nicht so schwer sein. Also das heißt, ich mache das im mittleren Bereich. Vielleicht mit Achtel. Mehr kann schon nicht sein. Also geht nicht. Aber ich sag mal so, bis zu eine halbe Sekunde Verschiebungen, Synkopen, Ketten, sowas könnte drin sein.
Kirchenmusiker haben eine andere Ausbildung und andere Aufgaben als normale Musiker, die zum Beispiel in einem Symphonieorchester spielen. Das bekommt Popularmusikbeauftragter Michael Schütz zu spüren.
Die begegnen mir mit einer Mischung aus Interesse, weil sie an mir nicht, was das Musikalische angeht, sondern was den Wertehorizont oder das Wertefundament, das meinen christlichen Glauben angeht, da Interesse haben. Und sie begegnen mir auch, indem sie das, was vielfach im kirchlichen Bereich abläuft, belächeln.
Kirchenmusiker ist ein besonderer Beruf, Thomas Klatt berichtete. Schönster Herr Jesu, ein traditionelles Kirchenlied in der Version von Dieter Falk. Er ist Produzent von insgesamt über 20 Millionen verkauften Alben. Unter anderem arbeitete er mit Pur, Paul Young und DJ Ötzi zusammen. Dieter Falk ist aber auch Komponist, Chorleiter und Hochschulprofessor für neue geistliche Musik. Und als Musiker ist er auch solo unterwegs. Gerade ist sein neues Album erschienen. German Songbook heißt es. Das ist eine Auswahl mehr oder weniger traditioneller Lieder, die Dieter Falk neu arrangiert hat. Zum Beispiel eben Schönster Herr Jesu, aber auch Abenteuerland, ein Stern, der deinen Namen trägt, Die Gedanken sind frei oder Großer Gott, wir loben dich. Ich habe mit Dieter Falk gesprochen und ihn gefragt, nach welchen Kriterien er bei der Auswahl der Lieder vorgegangen ist.
Ich muss schmunzeln, wenn Sie die Reihenfolge da zusammen aufzählen. Das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Lieder. Zwischen Ein Stern, der deinen Namen trägt von DJ Ötzi und Schönster Herr Jesu, da denkt man, hä? Es sind in der Tat alles Songs, mit denen ich eine persönliche Geschichte habe, mit denen mich etwas Biografisches verbindet. Bei Stern war es so, dass ich auch DJ Ötzi mal produziert habe. Abenteuerland sicherlich pur 10 Jahre lang als Produzent begleitet. Und bei diesem Schönster Herr Jesu, wie jetzt auch bei Großer Gott, wir loben dich, das sind zwei christliche, religiöse Lieder, die ich natürlich aus meiner kirchlichen Vergangenheit her kenne, die ich früher als Kind im Gottesdienst gesungen habe. Und Schönster Jesu ist mir dann irgendwann mal wieder begegnet, ganz witzigerweise in Norwegen und in Schweden. Als ich dort auf Tournee war, hörte ich die jeweils norwegische und schwedische Version dieses Songs und dachte, ach, schau mal einer an. Bis hierhin hat sich dieses Lied verehrt quasi. Und für mich einfach eine tolle Melodie und deshalb nochmal eine Neuaufnahme.
Aber Sie haben Ihr Album ja German Songbook genannt und nicht zum Beispiel Falks Songbook.
Das stimmt, weil ich finde, die Amerikaner haben da nie Probleme mit. Es gibt ja Great American Songbook, da gibt es tolle amerikanische Songs, interpretiert von Johnny Cash, sogar vom Schotten Rod Stewart und Linda Ronstadt. Und viele haben ein Great American Songbook Kanon neu interpretiert. Und das gibt es hier bei uns gar nicht. Zumindest war es mir bislang nicht aufgefallen. Und es hat mich ein bisschen geärgert und gefuchst. Und ich dachte, also jetzt mache ich mal meine deutschen Liederkanon in meiner Version.
Und für wen haben Sie das Album gemacht?
Nein, zuerst einmal natürlich für die Leute, die mich seit vielleicht 40 Jahren auf Platten verfolgen. Dann natürlich auch für diese große Chor-Community, mit denen ich ja alle paar Jahre große Chor-Musicals inszeniere mit vielen tausenden Mitwirkenden. Das sind in der Regel natürlich auch Menschen, die so eine Affinität zu solchen Songs haben.
Und da hören wir jetzt mal rein in Ihr neues Album. Hier ein Ausschnitt von Ihrer Version von Großer Gott, wir loben dich. Ein Ausschnitt des Kirchenliedes Großer Gott, wir loben dich, arrangiert und gespielt von meinem Gesprächsgast Dieter Falk. Herr Falk, Großer Gott, wir loben dich, wenn das in der Kirche gesungen wird, dann meist an hohen Feiertagen und dann ist das auch sehr feierlich und sehr ernsthaft. Warum klingt Ihre Version so ganz anders?
Ja, sie klingt sehr gospelig. Ich bin ein großer Fan von Gospel, habe selbst viele Jahre in Amerika gelebt und habe unter anderem mit Edwin Hawkins, das ist der Schöpfer des Songs Oh Happy Day, den, glaube ich, jeder kennt, also eines der bekanntesten Gospel-Lieder, mit ihm war ich auf Tournee. Ich war der einzige Weiße in seiner Band und dort habe ich natürlich viele neue Eindrücke gewonnen. Das ist schon ein paar Jahre her, während meiner Studienzeit war ich wochenlang mit ihm auf Tournee und das hat meine musikalische Vita sehr stark geprägt. Und diesen Gospel-Einfluss, den hört man hier natürlich ganz, ganz stark heraus.
Gospel spielt ja auch eine Rolle bei Ihrer Arbeit als Professor für neue geistliche Musik. Da bilden Sie in Regensburg auch Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker aus. Und ist Gospel so eine Musikrichtung, wo der Trend hingeht?
Ja, nicht erst seit heute. Ich denke schon, dass wir den Einfluss des Gospels gerade in der Chormusik schon seit vielen, vielen Jahren vor allem in der protestantischen Kirche sehr stark spüren. Und deswegen ist dieser neue Studiengang in Regensburg an einer katholischen Kirchenmusikhochschule so interessant. Dort mischen wir natürlich verschiedene populäre Musikgenres wie Gospel, wie Pop und Rock und Jazz natürlich auch mit ganz experimentellen Klängen. Zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen versuchen wir einfach, die geistliche Musik ein bisschen weiter zu definieren, in natürlich großem Respekt vor den klassischen Herkünften.
Und welche Rolle spielt der Chorgesang bei Ihrem Studiengang Neue geistliche Musik?
Ja, einen großen natürlich. Das ist einer meiner Schwerpunkte, Chorleitung Jazz Pop. Und dort werden die Studierenden ausgebildet, wie man einen Gospelchor zum Beispiel so dirigiert, dass sie eben nicht nur in den klassischen Traditionen singen, sondern, und vielleicht wer schon mal in Amerika war oder vielleicht sich an den Film Sister Act erinnert, wie ein Chor dort klingen könnte, sowas dann versuchen, in eine Kirchengemeinde hinein zu transferieren.
Herr Falk, Sie haben in Deutschland eine neue Form des Chorgesangs etabliert, und zwar eine Art Massenchor. Da kommen mehrere tausend Sängerinnen und Sänger in einer Arena oder Konzerthalle zusammen und singen gemeinsam ein christliches Musical. Und im Moment laufen wieder die Proben für Ihr Weihnachtsmusical, Bethlehem heißt das, und da werden Sie im Dezember wieder auf Tour gehen. Was ist das denn für ein Gefühl, so einen riesigen Chor zu dirigieren?
Vielleicht sollte ich vorausschicken, dass wir ja, also Michael Kunze und ich als Autoren, nicht immer damit geplant hatten, dass wir mehrere tausend Sängerinnen und Sänger bei jedem Konzert dabei haben, sondern das ist einfach offensichtlich ein Thema gewesen, was viele Menschen interessiert. Deswegen haben sich für die Premiere in Düsseldorf 3000 Leute angemeldet. Also die Leute singen generell wieder gerne und vor allen Dingen dann in Projektchören, wo sie nicht einmal die Woche proben müssen, sondern mit wenigen Proben auskommen. Das allein mal vorausgeschickt. Ich glaube, dass Chorsingen auch wieder nach den 3 Jahren Zwangspause von Covid sehr, sehr wichtig für die Menschen ist. Es ist ja auch Gemeinschaft, es ist Kommunikation. Und Michael Kunze und ich erzählen hier die Weihnachtsgeschichte, die natürlich viele Parallelen hat zur Geschichte in Nahost, die uns alle sehr bedrückt derzeit. Dieses Thema Frieden ist ein ganz wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte. Also uns überholt quasi die alte Weihnachtsgeschichte mit der Tagespolitik gerade.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Wie fühlt sich das an, wenn Sie da vor so einem riesigen Chor stehen, um den zu dirigieren?
Stimmt, das wollte ich natürlich noch sagen. Also man braucht lange Arme, das zum einen. Und man kann nicht ganz klein dirigieren. Man muss sehr groß dirigieren. Und es ist ein Energieschwall, der einen quasi da von 3000 Stimmen entgegenkommt, das motiviert ungemein, aber uns alle motiviert das. Es ist so ein ansteckender, positiv ansteckender Moment für alle Beteiligten und es macht unglaublich viel Spaß.
Ihr Weihnachtsmusical Bethlehem, das ist ein offenes Projekt und wer Lust hat, kann sich mit Ihnen in Verbindung setzen und mitmachen. Sind das denn vor allem christliche Gläubige, die sich da melden oder wie setzen sich die Chöre, mit denen Sie da arbeiten, zusammen?
Also in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass ganz, ganz viele Schulchöre sich angemeldet haben, auch jenseits der kirchlichen Kulturgrenzen hinaus, Polizeichöre, Frauengesangsvereine, die einfach Lust hatten, im großen Chor mitzusingen. Ich würde sagen, dass bei der Premiere in Düsseldorf bei den 3000 Menschen vielleicht die Hälfte kirchlichen Hintergrund hatte, die anderen nicht.
Das heißt, Ihre Philosophie ist, wenn die Leute nicht mehr zum Singen in die Kirche kommen, muss die Kirchenmusik raus aus den Kirchengebäuden, um die Leute zu erreichen?
Ganz bestimmt. Ich glaube, dass viele Leute über Musik wieder einen Zugang finden zur Kirche. Und Kirche hatte immer einen großen musikalischen Auftrag. Ganz, ganz früher waren die Kirchenmusiker auch die Schulmusiker. Die haben also in den Schulen Musik unterrichtet und dann sonntags die Orgel gespielt. Heute ist es so, dass Kirche eben nicht mehr zu den Menschen sonntags kommt über die herkömmlichen tradierten Möglichkeiten, sondern dass Kulturprojekte wie solche großen Chormusicals religiöse Inhalte in die Gesellschaft bringen können. Sicherlich auch in einer größeren Breite der Genres, die sie anbietet in der Ausbildung, wie vorher besprochen, zum Beispiel in dem Studiengang Neue geistliche Musik in Regensburg. Es gibt auch in Witten einen neuen Studiengang, der das anbietet. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das an allen Musikhochschulen viel mehr transportiert wird, denn der Kirchenmusiker der Zukunft ist einer, der nicht nur an der Orgel sitzt, sondern auch am MacBook in einem modernen Musikproduktionsprogramm Playbacks schmiedet, der Loops und Drum-Sounds kreiert und neue Songs eben nach anderen Kriterien komponiert wie allein in der klassischen Musik.
Dieter Falk. Er ist Produzent von insgesamt über 20 Millionen verkauften Alben, Komponist, Chorleiter und Hochschulprofessor für neue geistliche Musik. Und das war Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.